Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Es ist ein Bericht aus der Anfangszeit der christlichen Gemeinde. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe, verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot und nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und in Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Liebe Gemeinde, heute Morgen, am kommenden Mittwochabend und am nächsten Sonntagmorgen werden wir miteinander über dieses Thema nachdenken. Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft miteinander zu haben, ist für uns Menschen so nötig wie die Luft, die wir atmen. So nötig wie das Wasser, das wir trinken. So nötig wie das Brot, das wir essen. Ohne Gemeinschaft miteinander gibt es kein Leben. Gemeinschaft miteinander zu haben, ist aber nicht nur notwendige Tatsache. Es kommt auch darauf an, wie die Gemeinschaft beschaffen ist, wie sie charakterisiert ist. So wie es schlechte Luft gibt, die uns krank macht, so gibt es auch krankmachende Gemeinschaft. Nicht umsonst bezeichnen wir die spannungsgeladene Stimmung einer Gruppe mit dicke Luft. Die Bibel lehrt uns, dass es zwei grundlegend verschiedene Arten von Gemeinschaft miteinander gibt. Da ist einerseits die natürliche Gemeinschaft miteinander und andererseits die Gemeinschaft miteinander aus dem Geist Gottes, gegründet auf die Person Jesu Christi. Gemeinschaft als natürliche Gegebenheit und Gemeinschaft als Schöpfung des Heiligen Geistes. Zwei grundlegende Arten, verschiedene Arten von Gemeinschaft. Wenn man diese klare Unterscheidung trifft, muss man auch noch ein drittes sehen. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist und im Namen Jesu Christi gibt es nur auf dem Boden und dem Hintergrund der natürlichen Gemeinschaft, in der wir in dieser Welt leben. Darum kann es leicht geschehen, dass wir die Unterscheidung dieser beiden Gemeinschaftsarten aus den Augen verlieren und der Einfachheit halber ganz einfach natürliche Gemeinschaft miteinander als göttliche erklären. Das wäre fatal. Wie kann man natürliche Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft aus dem Heiligen Geist bei sich selbst und bei anderen unterscheiden. Und inwieweit und warum ist das überhaupt notwendig, sie zu unterscheiden? Gemeinschaft miteinander als natürliche Gegebenheit hat ihre eigenen Gesetze. Diese sind, seit wir Menschen denken können, Gegenstand der Betrachtung und wir versuchen daraus zu lernen und unser Leben besser zu verstehen. In neuerer Zeit ist Gemeinschaft als natürliche Gegebenheit auch Gegenstand systematischer Untersuchung, wir nennen das dann wissenschaftlich, und man kann es als ein Fach an der Universität studieren. Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie heißen da die Überschriften. In systematischer Betrachtung wird das Verhalten der Menschen in den unterschiedlichen natürlichen Gemeinschaftsformen erforscht. Jeder von uns weiß um die Probleme der Gemeinschaft miteinander in den natürlichen Ebenen des Lebens. In der Familie beispielsweise. Was es da für Gesetze gibt, im Umgang miteinander, im Heranwachsen der Kinder. Wir wissen um die Probleme der Gemeinschaft miteinander im Beruf. Es gibt größere Firmen, die ausgebildete Menschen nur dafür anstellen und beschäftigen, dass sie einwirken auf die Gemeinschaft, die die Menschen in der Zusammenarbeit haben. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, mit anderen in einem Haus zu wohnen, Nachbarschaft zu haben und ein Teil der Gemeinschaft eines Landes zu sein, eines Volkes. In einer Firma wird ein guter Mitarbeiter nicht nur nach seiner fachlichen Kompetenz beurteilt, sondern auch nach seiner Fähigkeit, zu einem guten Betriebsklima beizutragen. Wer sich dort unmöglich benimmt, was durchaus möglich ist, sich unmöglich zu benehmen, der kann erleben, dass man sich von ihm trennen muss, wie das so vornehm heißt, obwohl er fachlich und beruflich sehr qualifiziert ist. Es tut gut, das zur Kenntnis zu nehmen. Es ist mir nun nicht möglich, in wenigen Sätzen die vielfältigen Gesetze natürlicher Gemeinschaft untereinander aufzuzählen. Obgleich wir viel davon wissen, wird niemand behaupten, sie alle zu kennen. Aber ich möchte an vier Gegenüberstellungen Gemeinschaft aus dem Heiligen Geist charakterisieren im Unterschied zur Gemeinschaft auf der natürlichen Weise. Das Erste. Natürliche Gemeinschaft ist unausweichlich. Man kann ihr mit nichts entfliehen. Hier stimmt sicher, nehme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans Ende der Erde oder ginge bis ins Unterste des Meeres. Die natürliche Gemeinschaft wird mich unerbittlich verfolgen. Wer kann schon im Weltraum existieren ohne natürliche Gemeinschaft und lieber mit guter Übereinstimmung auf dieser Welt? Wer kann schon lange unter Wasser bleiben, ohne da oben jemanden zu haben, der ihn mit Luft versorgt? Selbst die extremsten Gegebenheiten, und vielleicht gerade Sie machen es deutlich, wir können mit nichts der Gemeinschaft entfliehen. Wer von uns hätte nicht schon die bindende Kraft der Familie gespürt, in der er zur Welt gekommen ist? hilfreich oder schmerzlich oder beides. Wer wäre nicht stolz auf sein Volk, seine Kultur, seine Heimat und seine Sprache? Wer hätte nicht aber auch schon gespürt, welche schmerzliche Klischees es gibt, in die er eingefangen ist durch seine Sprache, durch sein Volk und seine Kultur? Und wer hätte das nicht schon gelegentlich gemerkt, wenn er seinen Mitbürgern im Ausland begegnet ist und sich gelegentlich geschämt? Natürliche Gemeinschaft hat etwas Bindendes an sich, Zwingendes, Unausweichliches. Und gestatten Sie mir die scherzhafte Assoziation, selbst unser Reformator war Zwingli. Und Li ist immer die Verkleinerung. Demgegenüber ist Gemeinschaft im Geist anders. Sie trägt andere Züge. Sie mag einladend wirken, aber sie kann nicht zwingen. Sie ist angewiesen auf die Antwort, die der Mensch, der Einzelne gibt in seinem Herzen. Darum gibt es in der Gemeinschaft im Geist ein Kommen und Gehen. Es ist leicht, sich der Gemeinschaft im Geist Jesu Christi zu entziehen. Es ist nicht nur möglich, es ist leicht. Wer von uns würde demgegenüber so leicht seinen Schweizer Pass abgeben, weil ihm der Bundesrat nicht gefällt? Natürliche Gemeinschaft, das ist die zweite Gegenüberstellung, miteinander ist verfügbar und macht den Menschen sich selbst verfügbar. Das ist ein unerbittliches Gesetz natürlicher Gemeinschaft. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit am Arbeitsplatz, Wille zur Einordnung und zur Unterordnung sind auf die Dauer unerlässlich für jede natürliche Gemeinschaft. Bei allem Respekt vor der gleitenden Arbeitszeit. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die in der Schule eingeführt wird. Gemeinschaft im Geist ist nicht verfügbar und macht den Menschen nicht für sich selbst verfügbar. Selbst nicht dann, wenn Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Wille zur Einordnung und zur Unterordnung da sind. Bringen diese Eigenschaften keine Gemeinschaft im Geist zustande, nicht im Geist Jesu Christi? Gelingt es Menschen, diese wertvollen und unerlässlichen natürlichen Fähigkeiten beizubringen, ist damit keine Gemeinschaft im Geist Jesu Christi zustande gekommen? Gemeinschaft im Geist bewirkt eine Verfügbarkeit des Menschen für Gott, für den Geist, aber nicht füreinander. Sie wendet sich dem Menschen zu, ist ganz für ihn da, diese Gemeinschaft, lässt sich aber nicht unter die Verfügbarkeit des Menschen bringen. Trotz Notwendigkeiten, Belehrungen und Gebeten. In der Gemeinschaft aus dem Geist miteinander. Und immer wenn ich sage aus dem Geist, meine ich den Geist Jesu Christi unseres Herrn. Gemeinschaft aus dem Geist Jesu Christi anerkennt und achtet diese Tatsache, dass sie nicht für den Menschen verfügbar macht. Sie beklagt nicht diese Wirklichkeit in diesem Zusammenhang, sondern sie anerkennt sie, sie achtet sie und hält sie ein. Dies ist das respektvolle Innehalten voreinander. Das bedeutet auch das respektvolle Innehalten vor dem Portemonnaie des anderen. Das kann man dem Steuerbehörden nicht zumuten. Die haben ihre Gesetze. Aber in der Gemeinschaft im Geist ist das anders. Das war die zweite Gegenüberstellung. Und die dritte? Die natürliche Gemeinschaft ist geprägt durch Gewinn, Nutzen und Profit. Dies ist nicht verwerfliche Willkür, sondern unerbittliches Gesetz. Gewinn, Nutzen und Profit sind nicht verwerfliche Willkür, sondern unerbittliches Gesetz. Wird dieses Gesetz lange genug und oft genug nicht mehr eingehalten, stirbt die natürliche Gemeinschaft. Wenn von 10 Menschen 9 arbeiten und einer nicht, ist das zu tolerieren. Kehrt sich das Verhältnis um, stirbt die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist ist demgegenüber geprägt von einem gebrochenen Verhältnis zu Gewinn und Nutzen. Eine andere tiefe Sinngebung erfüllt sie. Eine andere Wertung kommt in die Welt, ist gegenwärtig. Zum Beispiel, Armut kann Reichtum bedeuten. Reichtum kann in der geistlichen Gemeinschaft Armut sein. Gewinnen kann bedeuten, in Wahrheit zu verlieren. Und verlieren kann in Wahrheit bedeuten, zu gewinnen. Das ist charakteristisch für die Gemeinschaft miteinander im Heiligen Geist. Wenig kann plötzlich viel bedeuten. Ich denke an das Wort Jesu zu der Witwe, die im Tempel ihre Gabe gab. Und vieles kann plötzlich nichts bedeuten. Ich denke an das Gleichnis vom Schalksknecht. Nun unterliegt dieses gebrochene Verhältnis, wie ich es nenne, zu Gewinn und Nutzen, in der Gemeinschaft im Geist ebenfalls der Nichtverfügbarkeit. Seit diese Wahrheit in der Welt bekannt geworden ist, dass in der Gemeinschaft im Geist miteinander Gewinn und Nutzen nicht mehr der wirtschaftlichen Rechnung entsprechen, haben die Menschen und allen voran die christliche Kirche nicht aufgehört, dieses neue Verhältnis in die Hände zu bekommen. Herauszufinden, wie man das machen muss, dass Armut Reichtum wird und Reichtum Armut. Die Kirche hat in ihrer Geschichte versucht, hier ein Gesetz zu manipulieren. Und sie hat nur daran verloren. Denn dieses gebrochene Verhältnis zu Gewinn und Nutzen in der Gemeinschaft aus dem Geist Jesu Christi ist nicht von uns in die Hand zu bekommen. Ist nicht manipulierbar. Ist nur erfahrbar, auch in der Gemeinschaft miteinander, um den Preis des persönlichen Lebens. Nun kann man mit Recht fragen, wohin führt das? Wo Gemeinschaft im Geist entsteht, bedeutet das immer ein Einbruch in die natürliche Gemeinschaft oder in die Gemeinschaft in ihren natürlichen Gegebenheiten, ohne jedoch diese aufzuheben oder aufheben zu wollen. Die Gemeinschaft im Heiligen Geist beabsichtigt nicht, die Gemeinschaft in der natürlichen Ebene aufzuheben oder außer Kraft zu setzen, sondern sie lebt mitten in dieser natürlichen Gegebenheit. Ja, noch mehr. Sie akzeptiert sie. Ja, noch mehr. Sie weiß und anerkennt, dass sie des Dienstes der natürlichen Gemeinschaft bedarf. Und zwar zum Wachsen und Reifen in der Vollendung der Gemeinschaft im Heiligen Geist. Ein viertes Charakteristikum ist dieses. Natürliche Gemeinschaft orientiert sich an Sachen, Situationen und Gegebenheiten. Die Gemeinschaft im Geist orientiert sich an der Person. Mir scheint, als ob unsere Welt spätestens in diesem Jahrhundert davon eine Ahnung bekommen hätte. Begonnen hat, etwas davon zu begreifen. Nur versucht sie, dieses Geheimnis in die Hand zu bekommen. Und die Betonung des Einzelnen und die Betonung der persönlichen Freiheiten und die Betonung der Entfaltung der Begabungen des Individuums wird sich gegen uns Menschen kehren, wenn wir nicht begreifen, dass es ein grundlegendes Gesetz gibt. Das gilt für die natürliche Gemeinschaft, ebenso wie für die im Geist. Wenn der Einzelne nicht verstehen lernt, dass nicht nur er da ist, sondern auch das Größere, dass er sein Leben in einer größeren Gemeinschaft lebt, wenn er persönlichen Gewinn, den er erwirbt oder der ihm im Geist geschenkt worden ist, nicht versteht, ihn wieder hineinzugeben in Gemeinschaft, dann bringt er sich ums Leben und gegebenenfalls auch die anderen. Das gilt für beides. Und nun wollen wir noch einen Augenblick hinschauen, wohin Gemeinschaft im Geist führt. Und was sie für Folgen nach sich zieht. Die Sätze, die ich gelesen habe aus Apostelgeschichte 2, sind, so denke ich, den meisten von uns hinlänglich bekannt. Unzählige Male gelesen, zum Inhalt tiefster Sehnsüchte geworden, oft zitiert und gefordert. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in gemeinsamen Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen. Und alle gläubig gewordenen waren täglich und stets beieinander, verkauften ihre Güter und Habe und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es nötig hatte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot, nahmen Speise zu sich mit Frohlocken und Lauterkeit des Herzens und lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Meine Schwestern und Brüder, wollt ihr das wirklich? Ist das wirklich die Sehnsucht eures Herzens? Euer Hab und Gut zu verkaufen, und zwar ihr, die ihr hier sitzt in diesem Raum? Und dann untereinander zu verteilen, was jeder braucht? Spätestens beim Verteilen wird die Einmütigkeit belastet. Was heißt das konkret, so wie es jeder nötig hatte? Ein uraltes Thema. Und nun finde ich es nicht fair, sich aus biblischen Texten immer nur das rauszusaugen, was einem passt. Einmütigkeit im Geist, Wunder, die Gott tut, aber das, was auch da steht, nicht ernst zu nehmen und sich davon wieder elegant zu distanzieren. Daran erweist sich unsere Gemeinschaftssehnsucht als verlogen, Das heißt, im Angesicht des Geistes. Was wollen wir denn in Wahrheit? Suchen wir natürliche Gemeinschaft, wie die sie geben kann, dann lass uns diese Gesetze kennenlernen und nach ihnen leben. Dann werden wir auch Gemeinschaft miteinander haben. Und zwar so wie diese Welt und unser Volk und unsere Kultur und unsere Nachbarn sie eben geben können. Punkt. Genügt uns das aber nicht? Sind wir daran gescheitert? Gehören wir zu den Verletzten, vielleicht zu den tödlich Verletzten? In Familie oder Beruf oder Nachbarschaft? Gehören wir zu denen, die im tiefsten Innern spüren, dass diese Gemeinschaft einen tödlichen Krankheitskeim in sich trägt? Und ahnen wir, dass in der Offenbarung des Heiligen Geistes etwas Neues liegt? Dann lasst uns nach dem Neuen forschen. Fragen, suchen. Und auf die Weise, wie man dieses Neue, diese Gemeinschaft im Geist erfahren und bedenken und lernen kann, das lasst uns mit Hingabe tun. Das bedeutet aber, Verzicht darauf, Ergebnisse zu fordern. Stillung des Gemeinschaftsbedürfnisses zu fordern. Kein Mensch hat damals danach gefragt, seine Gemeinschaftsbedürfnisse zu stillen. Denn was hier beschrieben steht, ist eine Schöpfung, die kein Mensch hat machen können, die geworden ist durch die Eingriffe Gottes in das Leben von einzelnen Menschen, die zum Teil dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Das wäre einmal das Erste, das wir uns merken sollten. Suchen wir nach der Gemeinschaft im Geist, wird unser Herz aufgedeckt im Blick auf Wahrheit und Lüge. Und hier sollten wir einander und uns selbst nicht täuschen. Und dann wollen wir noch einen kleinen Schritt weitergehen. Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist ein wunderbarer und heiliger Text. So aber auch die folgenden Kapitel. In Kapitel 7 wird vom Murren berichtet, in eben dieser Gemeinschaft. In Kapitel 15 kommt es zu einem massiven Streit. Die Gunst bei dem Volk haben sie auch früher oder später verloren. Und schließlich haben sie ihr Hab und Gut verloren. Die Aktiengesellschaft Gemeinde Jerusalem hat in der Tat bankrott gemacht. Materiell gesehen. Wenige Jahre später reist Paulus durch Mazedonien und sammelt für die Armen in Jerusalem. Von der Gütergemeinschaft ist eben nichts übrig geblieben, wenn man sich jeden Tag zum Beten trifft und von seinem Vermögen lebt, dann hört das mal auf. Das ist ganz normal. Wie konnte es dazu kommen? Weil Jesus ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Oder umgekehrt, weil sie sich in ihrer Rechnung mit Gott getäuscht haben. Sie glaubten, er komme wieder. In wenigen Wochen, Monaten. Und dafür hätte das Geld gereicht. Was sie nicht einbezogen hatten in ihre Vorstellung, ist, dass es länger gehen könnte, als sie dachten. Und das, meine Schwestern und Brüder, ist auch unser Problem. In einer glühenden Versammlung, mit stürmischen Liedern und Gebeten, einen Abend, ein Wochenende, eine Woche zu verbringen, das ist eine Sache. Aber 30 Jahre lang Christ zu sein, in einer Gemeinschaft miteinander, das ist eine andere Sache. Und nun gilt es, dieses nicht gegen jenes auszuspielen, sondern zu forschen nach dem Geheimnis. Denn es geht nicht um einen religiösen oder seelischen Luxus. Es geht in der Gemeinschaft miteinander nicht um weniger als um das ewige Leben. Und es geht nicht einfach nur um diese Welt, es geht um das ewige Leben. Ich bin gelegentlich ergriffen von der Sorge, die viele Christen um die Welt haben. Und wie sie die Völker dieser Erde versuchen zu retten. Ich bin ebenso erschüttert, wie sorglos sie über ihr ewiges Leben sind. Das heißt, sie glauben, da kämen sie einfach hinein. Und sie begreifen nicht, dass diese Welt mit ihren Gesetzen das Reich der Himmel nicht ererben kann, weil es wesensmäßig nicht geht. Und dass die Offenbarung der Gemeinschaft im Geist nicht etwas für besonders Begabte, für besonders Religiöse oder ein paar Enttäuschte dieser Welt ist, sondern dass es um das Lernen des ewigen Lebens geht, mitten in den Gemeinschaftsformen dieser Welt. Das Werk hat der Heilige Geist an Pfingsten begonnen. Lasst uns dieses Werk mit Sorgfalt erforschen. Lasst uns dem mit Sorgfalt nachdenken und horchen nach den Kräften, nach den Ordnungen und nach den Geheimnissen, die sich darin offenbaren. Und was wir entdecken, einander mit Freude mitteilen. Und was uns geschenkt wird, mit Freude leben, in der ganzen Hingabe unserer Person, in der tiefen Achtung vor der Nichtverfügbarkeit der Schwester und des Bruders, aber in der tiefen Sehnsucht der ganzen Verfügbarkeit unseres Herzens für den Heiligen Geist. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich will dir Dank sagen für diese Erde, für unser Menschsein und für das Leben der Völker. Ich will dir Dank sagen für die Ordnungen unseres Volkes. Im vollen Bewusstsein ihrer Unvollkommenheit als Ordnung und noch mehr in der Unvollkommenheit unseres Lebens. Und dennoch beruht unser Leben auf der Wirklichkeit dieser Ordnungen. Und ich glaube, dass du sie im Tiefsten gegeben hast. Gegeben in unsere Verfügung, dass wir als Völker damit leben. Gott, du weißt sehr gut bis in dein Innerstes, um den Keim des Todes, der in uns ist und den wir in die heiligsten Ordnungen hineingetragen haben seit Jahrtausenden. Auch dein Volk war nicht besser, das sich nach deinem Namen benannt hat, weil du es gerufen hast. Danke für dieses neue Leben in der Gestalt deines Sohnes Jesus. Danke für den Anfang einer neuen Gemeinschaft in seinem Geist. Danke, dass er ausgegossen ist über alles Fleisch. Ich bitte dich, dass unser Geist und Herz ihm zugänglich werde, dass er uns lehren kann, die Geheimnisse lehren, auch wenn wir Fehler machen. Wer dürfte bei dir nicht Fehler machen? Wer müsste sich bei dir ständig dafür rechtfertigen? Bist du doch der vollkommene Lehrer. Und willst, dass wir wachsen, wenn auch mit Schmerzen, und reifen auf unsere Bestimmung hin. Lieber Vater, ich bitte dich, lehre uns im Geist deines Sohnes Jesus miteinander die Geheimnisse der Gemeinschaft aus diesem Geist. Lass uns als Einzelne darin wachsen und lernen und verstehen, was wir für den ganzen Leib bedeuten mit unserem Leben. Und wenn wir füreinander da sind und einander dienen, dass wir nicht Augendienerei betreiben, sondern dir dienen, dir verfügbar sind. Herr, wenn du das nicht in uns zur Gestaltung bringst, wenn du in unseren Gemeinschaftsformen und Zusammenkünften nicht durch diesen Heiligen Geist uns lehrst und deine Schöpfung ausgestaltest, dann sind wir den natürlichen Gesetzen preisgegeben. Ich danke dir für diesen weiten Raum deiner Gnade, den du uns zugewendet hast. Lass diese Gnade für uns werden, dass sie sich nicht letztlich gegen uns wende. Lehre uns dieses Geheimnis erkennen und ihm folgen, mit Vertrauen, nicht gezwungen, mit einer Freiheit, die du in uns erschaffst, und mit einer Liebe, die in dir ihre Quelle hat.